Jetzt kommen wir doch zu einem der schönsten Abschnitte der Bibel. Gott erschafft die Frau und stellt sie am Mann zur Seite und beendet damit seine Einsamkeit. Ist das nicht schön, liebe Männer? Auch wenn wir unsere Frauen vielleicht nicht immer verstehen, sind wir doch froh, dass sie da sind. Und wir hoffen, dass es auch von der anderen Seite her gilt. Dass auch sie froh sind, dass wir da sind, auch wenn sie uns wahrscheinlich auch nicht immer verstehen. Also schauen wir uns den Abschnitt doch ein bisschen genauer an und lernen wir einen weiteren Teil von der Schöpfungsordnung von Gott kennen. In diesem Abschnitt geht es um seinen Willen in Bezug auf unser Leben in der Gemeinschaft und in der Beziehung zwischen Mann und Frau. Ich lese aus 1. Mose 2, die Vers 18 bis 25. Gott, der Herr, dachte sich, es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Er soll eine Gefährtin oder Hilfe bekommen, die zu ihm passt. Er formte aus dem Erdboden die Landtiere und die Vögel und brachte sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genau so sollten sie dann heißen. Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, mit dem er leben konnte und der zu ihm passte. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf über ihn kommen und nahm ihm eine Rippe und verschloss die Stelle wieder mit Fleisch. Aus der Rippe formte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Da rief dieser: Endlich gibt es jemanden wie mich. Sie wurde aus einem Teil von mir gemacht. Wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Der Mann und die Frau waren nackt und sie schämten sich nicht. Der Abschnitt ist eigentlich eine nähere Beschreibung von Kapitel 1, Vers 27, was heisst, und er schuf sie als Mann und Frau. Dabei wollen wir uns aber jetzt nicht so sehr mit dem Wie beschäftigen, sondern mit dem Warum. Über das Wie von der Schöpfung haben wir ja schon genug gestaunet und viel mehr als staunen bleibt uns da in dem Abschnitt eigentlich auch nicht übrig. Gottes Schöpfung bleibt weitgehend für uns ein geheimnisvolles Wunder. Gott hat auch bei der Erschaffung der Frau keine Zuschauer wollen und darum hat er Adam in Tiefschlaf versetzt. Währenddem er von einem Teil von ihm seine Frau geschaffen hat. Wir wenden uns also der Frage zuwenden, warum hat Gott denn, nachdem er den Mann geschaffen hat, auch die Frau geschaffen? Im ersten Kapitel, im Schöpfungsbericht, heisst es ja immer wieder, und Gott sah, dass es gut war. Aber etwas war eben noch nicht gut gewesen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Erst nachdem Gott die Frau geschaffen hat, heisst es nämlich, und es war sehr gut. Das heisst, Gott hat uns Menschen nicht zum Alleinsein gemacht, sondern eben für Gemeinschaft, für Beziehung. Wir sind auf Beziehungen angelegt und geschaffen. Längere Einsamkeit kann ja auch krank machen. Wir brauchen Beziehung zu anderen Menschen, auch damit wir uns selber richtig kennenlernen. Denn erst wenn der andere mir sagt, wie ich auf ihn wirke, weiss ich letztlich, wie ich bin. Erst wenn der andere mich auf meine Eigenheiten oder Macken hinweist, kann ich daran arbeiten. Darum ist alleine auf Dauer nicht gut für uns und entspricht eben auch nicht dem Willen von Gott. Längeres Alleinsein kann zu Einsamkeit führen, zu Hilflosigkeit oder Angst. Es besteht Gefahr, dass man sich nur noch um sich selber dreht und eine einseitige, egoistische Lebensweise entwickelt. Darum ist es eben nicht gut, dass der Mensch allein ist. In dem Abschnitt ist aber jetzt noch mehr gemeint als nur die Beziehung zu anderen Menschen. Gott meint da ganz bestimmte Beziehung. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein lebt. Ich will ihm eine Hilfe schaffen, die zu ihm passt oder die ihm entspricht. Das Wort Hilfe, oder wie sie ältere Übersetzungen ansteht, Gehilfin, hat ja viele Frauen auf die Palme gebracht, weil sie dann immer Haushalthilfe oder Küchenhilfe verstanden haben. Man kann das aber auch von einer anderen Seite her anschauen. Wer braucht denn Hilfe? Doch der, der hilflos ist. Der, der es alleine nicht schafft. Der, der Ergänzung braucht. Wenn also sich über den Vers jemand aufregen musste, dann wäre es eher der Mann gewesen. Weil Gott nämlich den Ausspruch «Selbst ist der Mann» kräftig durchgestrichen hat, indem er gesagt hat, ich will ihm eine Hilfe geben, die zu ihm passt, eben weil er Hilfe braucht. So hat also weder der Mann einen Grund zum Stolz sein, noch hat die Frau einen Grund, sich irgendwie zweitrangig zu fühlen. In diesen Versen liegt überhaupt keine Wertung. Gott stellt einfach fest, der Mann allein ist nicht gut. Er braucht Ergänzung. Er braucht ein Gegenüber, jemand, der zu ihm passt, der ihm entspricht. Dass da auch nicht von einer Wertung oder Bevorzugung die Rede ist, erkennen wir auch, dass Gott ja beide, Mann und Frau, zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Dass er beide zur Fruchtbarkeit gesegnet hat, dass er beide beauftragt hat, Schöpfung zu bebauen und zu bewahren. Mann und Frau sind gleichwertig, aber sie sind nicht gleich. Sie sind verschieden. Eben damit sie sich gegenseitig mit ihrer Unterschiedlichkeit können ergänzen und bereichern. So hat es Gott von Anfang an gedacht und wollen. Dass die Verschiedenheit manchmal auch Konfliktstoff mit sich bringt, das wissen wir alle, ist selbstverständlich und auch natürlich. Darum müssen wir lernen, mit dieser Verschiedenartigkeit gut umzugehen. Wir müssen lernen, die Andersartigkeit vom anderen nicht als falsch oder Konkurrenz, sondern als Hilfe, unsere Ergänzung zu verstehen und anzunehmen. Die Aufgabe von Mann und Frau ist es also, einander die Hilfe und Ergänzung und Unterstützung zu geben. Wer einem anderen die ergänzende Gemeinschaft verweigert, in welchem Bereich auch immer, der lebt eigentlich am Willen von Gott vorbei. Aber Gott stellt jetzt da nicht einfach fest, dass Mann und Frau füreinander geschaffen sind. Er gibt auch die Rahmenbedingung bekannt für das Gelingen dieser Beziehung. Gott macht das nicht, um uns irgendwie einzugrenzen oder weil er uns die Freude möchte verderben. Im Gegenteil, Gott will uns damit zeigen, wie wir mit dieser Beziehung umgehen sollen, damit sie auch gelingt. Damit wir sie geniessen können, Freude daran haben und damit sie ein Leben lang hat. Und darum hat er uns eigentlich da im Vers 24 Dornig für unser Zusammenleben von Mann und Frau geben. Man könnte auch sagen, Eheordnung. Da heisst es, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Leib sein. Oder in einer etwas anderen Übersetzung heisst es so, darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass sie beiden eins werden mit Leib und Seele. Das ist die biblische Ordnung für das Zusammenleben von Mann und Frau in der Ehe. Eine Ordnung, die in dieser Reihenfolge auch für manche Christen heute nicht mehr so selbstverständlich ist. Obwohl wir im Neuen Testament immer wieder darauf hingewiesen werden, dass wir uns nicht am Maßstab dieser Welt anpassen, ist in dieser Beziehung schon viel Anpassung passiert. Die biblische Ordnung für das Zusammenkommen und das Zusammenleben von Mann und Frau in der Ehe wird hier in drei Schritten beschrieben, wobei auch die Reihenfolge wichtig ist. Das erste, Vater und Mutter verlassen, das zweite, seiner Frau anhangen und das dritte, ein Leib werden. Das erste, Vater und Mutter verlassen. Damit ist der öffentlich-rechtliche Akt von einer Eheschliessung gemeint. Die Behauptung, die man immer wieder hört, in der Bibel stehen ja nichts vom Standesamt, ist falsch. Jede Zeit und jede Kultur hat eine ganz bestimmte Ordnung im Blick auf die Eheschliessung. Früher und zu biblischen Zeiten, und vielfach ist es auch heute noch der Fall, holt der Bräutigam Brut zu sich heim. Die Hochzeitsgesellschaft ist dann, gesehen, dass einem ein Gleichnis von Jesus einmal erzählt. Die Hochzeitsgesellschaft ist vom Haus vom Bräutigam zum Haus von der Brut gegangen und dann sind sie miteinander wieder durchs ganze Dorf zurück ins Haus, wo sie gemeinsam dann gewohnt haben. Und das ist nicht im Verborgenen passiert, sondern öffentlich. Und genau dem entspricht heute in unserer Kultur der Gang zum Standesamt. Da wird öffentlich bekannt und bekundet, beurkundet, wir haben Vater und Mutter verlassen, wir gehören jetzt zusammen. Das Vater und Mutter verlassen beinhaltet auch das Mass an Reife, an Alter und an Selbstständigkeit und Verantwortungsbereitschaft, die zur Ehe nötig sind. Es bedeutet aber noch mehr. Vater und Mutter verlassen heisst nicht nur von daheim wegziehen. Es bedeutet auch, sich innerlich, gefühlsmässig ein Stück weit von Vater und Mutter zu lösen. Das heisst natürlich nicht, dass man nachher mit den Eltern nichts mehr zu tun hat. Aber es ist für eine Ehe unerlässlich, dass man sich in verschiedenen Hinsichten vom Elternhaus löst. Die Eltern-Kind-Beziehung wird abgelöst durch die Beziehung von Mann und Frau. Denn wenn die Ablösung vom Elternhaus nicht in genügendem Mass geschehen ist, solange Vater und Mutter also in dem Sinn, wie es da heisst, nicht verlassen worden sind, ist der Aufbau von einer neuen Beziehung zwischen Mann und Frau nicht gut möglich oder zumindest erschwert. Dabei kann die Abhängigkeit zu den Eltern ganz verschieden aussehen. Auch eine schwierige, vielleicht durch Streit oder Verletzung belastete Elternbeziehung kann genauso hinderlich sein wie die enge Beziehung zu Vater und Mutter. Vater und Mutter verlassen kann darum auch heissen, die Beziehung zuerst einmal zu klären oder vielleicht durch Vergebung in Ordnung zu bringen, damit man frei ist für die neue Beziehung in der Ehe. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Eltern. Auch sie müssen ihre Kinder können loslassen. Sie haben kein Recht, sich eigenmächtig in die Ehe von ihren Kindern einzumischen. Ein guter Rat, in Liebe gesagt, wird sicher geschätzt, aber die Ehe wird von den Eheleuten gestaltet und nicht von den Eltern oder von den Schwiegereltern. Der zweite Schritt ist dann seiner Frau anhangen. Damit ist das Innenwachsen in die neue Beziehung von der Ehe gemeint. Die enge Verbindung zu den Eltern wird abgelöst durch eine tiefe Verbindung zum Ehepartner. Seiner Frau anhangen bedeutet mehr als nur zusammenwohnen. Es ist eine neue Einheit gemeint. Eine persönliche, seelische, geistige Einheit von Mann und Frau. Und darum muss die Seele eben frei sein von anderen Bindungen. Anhangen, das Wort heisst eigentlich, wenn man es wörtlich übersetzt, ankleben. Klingt ein bisschen lustig, oder? Es bedeutet eine feste, unlösbare Verbindung. Das heisst, beide, Mann und Frau, sind in der Ehe so fest miteinander verbunden, dass sie nicht mehr getrennt werden können, ohne dass Schaden entsteht auf beiden Seiten. Es ist so, wie wenn man zwei Teile miteinander verleimt. Wenn man die wieder trennen will, geht das meistens nicht einfach ganz schön in der Mitte, sondern vom einen Teil wird etwas weggerissen und bleibt am anderen Teil hängen. Das ist die Bedeutung von dem Wort anhangen. So eng und so endgültig und ausschließlich sieht Gott die Verbindung von Mann und Frau in der Ehe. Und das Dritte ist dann, und sie werden ein Leib werden. Damit ist dann auch die körperliche und sexuelle Gemeinschaft in der Ehe gemeint. Das Einssein als Ausdruck von einer tiefen Verbundenheit von zwei Menschen, die sich eine lebenslange Treue versprochen haben. Ein Mann und eine Frau finden zu einer neuen Einheit zusammen und bilden ein neues, ein Ganzes. Da muss ich vielleicht einschieben, um ein Missverständnis auszuschliessen. Das heisst nicht, dass wer unverheiratet durchs Leben geht, nur etwas Halbes wäre. Auch der ist etwas Ganzes. Und auch dort gilt aber, dass auch der unverheiratete Mensch Gemeinschaft und Beziehung braucht. Einfach in einer anderen Form als in der Ehe. Also fassen wir nochmal zusammen. Vater und Mutter verlassen bezeichnet den öffentlich-rechtlichen Akt, bei dem sich Mann und Frau lebenslange Treue versprechen. Einander anhängen bedeutet, in eine ausschließliche und einmalige neue Verbindung mit dem Ehepartner hineinzuwachsen. Und das ist dann der Rahmen, in dem wir die auch von Gott geschenkte Sexualität miteinander geniessen können. Mit dieser Eheordnung sagt die Bibel, das heisst, sagt Gott auch ganz klar Nein zu jeder sexuellen Gemeinschaft außerhalb der Ehe oder außerhalb von Mann und Frau. Und wer die Tatsache als veraltet und die heute verbreitete Praxis als modern bezeichnet, muss sich eigentlich von der Bibel auch eines Besseren belehren lassen. Denn was heute in dieser Beziehung als modern und tolerant gilt, ist in Wirklichkeit uralt. Es ist nämlich schon zu biblischen Zeiten in Sodom und Gomorra praktiziert wurde. Der Unterschied liegt allein dort, dass Gott unsere Städte wegen dem noch nicht vernichtet hat. Haben wir als Christen heute noch den Mut und die Weisheit, zu dieser biblischen Ordnung von Ehe und Sexualität zu stehen und danach zu leben? Und sie auch in Diskussionen oder bei entsprechenden Abstimmungen zu vertreten. Das ist keine einfache Sache in einer Zeit, wo im Namen von einer falsch verstandenen Liebe und falsch verstandenen Toleranz sämtliche Grenzen verschoben oder ganz beseitigt werden. Darum ist es doch umso wichtiger, dass wir da auf den ersten Seiten der Bibel erkennen, wie gut dass es Gott mit uns meint und wie gut dass die Ordnungen sind, die er uns für unser Leben, auch für unser Leben in der Ehe da gegeben hat. Gott will uns nichts verbieten oder uns irgendwie die Freude nehmen, sondern er will uns zeigen, wie unser Leben gelingt und wie wir Gemeinschaft in der Ehe auch wirklich geniessen können. Und ich hoffe, dass wir auch in diesem Abschnitt jetzt nicht nur einen allmächtigen Schöpfer sehen, der seine Gebote verteilt, sondern dass wir einen liebenden Vater sehen, der sich für sämtliche Bereiche von unserem Leben interessiert und sich darum kümmert. Gott hat die Ehe erfunden. Und darum weiss er auch am besten, wie sie gelingt. Und darum ist es gut, auch in diesem Bereich seine Weisungen zu beachten und sie zu befolgen. Gott möge uns und vor allem die jungen Leute unter uns, die in diesem Bereich sicher speziell herausgefordert sind, heute Kraft und Mut geben, uns eben an die guten Ordnungen von Gott auch zu halten. Amen.